Herzlich willkommen zurück zum Schnellstart in die Windows Phone 8 App-Entwicklung mit Blend. Mein Name ist Marco Richardson und in diesem vierten und letzten Modul wird sich alles um die Themen Styling, Templates und Animationen drehen. Und wenn man der landläufigen Meinung Glauben schenken mag, ist dies auch die Paradedisziplin von Blend. Viele sprechen ja vom Clicky-Bunti-Tool, aber eigentlich weit gefehlt, denn wir haben in den Modulen davor schon sehr viele Funktionen, wie zum Beispiel die SampleData-Funktion kennengelernt. Und diese Funktion hat nun wahrlich nichts mit übertriebenen, bunten User-Interfaces oder nervös hüpfenden Buttons zu tun. In diesem Modul widmen wir uns also dem Styling. Wir werden uns anschauen, wie in Blend Data-Templates schnell angelegt und leicht gepflegt werden können. Um dies effektiv umzusetzen, bedarf es aber auch einer effizienten Ressourcenverwaltung. Und genau die werden wir in diesem Modul auch kennenlernen. Dazu wird unser Beispiel aus dem dritten Modul ein ansprechendes Data-Template verpasst bekommen. Und alles, was wir an Styling-Ressourcen brauchen, in sogenannten Resource-Dictionaries speichern. Danach werden wir uns mit dem Thema Animationen und States beschäftigen. Was sind States? Und wie können wir diese in unserem Windows Phone 8 Projekt sinnvoll einsetzen? Genau diese Fragen werden wir in einem abschließenden praktischen Beispiel klären. Dabei werden wir uns anschauen, wie States definiert und Animationen dafür erstellt werden können.
Um uns jetzt Styling in Blend im Praktischen anzuschauen, verwenden wir einfach das Ergebnis aus der Übung in Modul 3. Dort haben wir in Blend eine Sample Data erstellt, eine Sample Data Source erstellt und haben diese Sample Data Source danach per Drag and Drop auf unsere Phone Application Page gezogen, sodass Blend automatisch eine Listbox generiert hat und in dieser Listbox ein Standard Data Template angelegt hat. Das ist eine sehr gute Basis zum Beginnen mit dem Thema Styling, denn wir müssen nicht alles komplett neu machen und können uns auf dieses Data Template beziehen. Dieses Data Template sieht nicht schön aus und ist eigentlich nur eine Zusammenstellung aus allen Properties der Sample Data Collection. Das sieht erstens mal sehr unaufgeräumt aus, weil es wirklich ohne Priorisierung gestylt wurde, also es wird nichts besonders hervorgehoben. Und außerdem haben wir auch alle Properties in dem Data Template eingefügt bekommen, wie zum Beispiel auch die ID, welche uns vielleicht bei einem Posteingang nicht wirklich interessiert. Um dieses Data Template nun zu stylen, müssen wir erstmal direkt ins Data Template einsteigen. Und für den direkten Einstieg in das Data Template gibt es im Blend mehrere Wege. Ich erkläre diese explizit, weil das Resultat, wo wir rauskommen mit dem Data Template, nicht bei jedem Weg gleich ist. Man wird gleich sehen, was ich meine. Es gibt die Möglichkeit, das Data Template auszuwählen, das wir editieren wollen, über den Weg Kontextmenü. Also wenn ich mit der rechten Maustaste hier auf Listbox klicke und hier Edit Additional Templates und hier Item Template wähle, kann ich mit Edit Current das aktuelle Data Template auswählen. Ich kann aber auch eine Kopie erstellen und die Kopie bearbeiten, ein komplett neues leeres Data Template auswählen, oder ich kann bestehende Data Templates, wie jetzt zum Beispiel das Item Template, wir haben aktuell nur eins, kann ich zuweisen. Hätten wir schon mehrere Data Templates, die zum Typ Listbox passen, könnten wir die hier auswählen. Derselbe Weg findet sich auch im Menü, also im Hauptmenü. Wenn ich hier auf Objects gehe, kann ich hier auch Edit Additional Templates auswählen, Item Template, genau dieselbe Sache. Das ist der eine Weg. Der andere Weg wäre, über die Properties der Listbox zu gehen. Wenn ich in den Properties ganz nach unten scrolle, gibt es hier ein Item Template. Und wenn ich hier auf den grünen Dot klicke, kann ich hier Local Resource highlighten mit der Maus, sodass ich auch hier wieder alle Item Templates angezeigt bekomme, also alle Data Templates angezeigt bekomme, die für diese Listbox möglich wären. Wir haben nur eins. Oder ich kann hier eben auch die Ressource editieren. Das wäre auch ein Weg. Und der dritte Weg ist, über Resources zu gehen. Hier werden alle Resource Dictionaries der Applikation aufgelistet. Also ich kann hier ein eigenes Resource Dictionary erstellen oder aber es gibt für jedes Objekt bzw. für jede Page oder für jedes XAML-File eine eigene Ressourcenverwaltung. Und aktuell liegt das Data Template unter der Ressourcenverwaltung der Phone Application Page. Wir könnten hier mit dem Klick auf Edit Resource auf den Knopf auch in die Ressource durchsteigen. Warum ich das jetzt so explizit zeige, ist Grund ist folgender. Wenn ich hier auf den Knopf drücke, Edit Resource, dann landen wir direkt im Data Template und wir sehen aktuell, dass er aus der Phone Application Page nach außen gesprungen ist. Wir sehen keine Daten mehr, wir sehen lediglich ein leeres Data Template und hier in der Objects und Timeline die Controls, die dafür benutzt werden. Warum ist das so? Hier wird direkt das Data Template ausgewählt, ohne den Bezug zur Sample Data Source und ohne den Bezug zur Listbox. Kann man so tun, ist allerdings eher suboptimal, da wir keine Testdaten angebunden haben und wir jedes Mal erst zurückspringen müssten, also hier mit dem Return to Scope, zurückspringen müssten, um uns das Resultat anschauen zu können. Dasselbe passiert auch, wenn der Weg gegangen wird über die Properties. Also wenn ich hier über Properties der Listbox das Item-Template aufrufe, lande ich auch in dieser Sicht, in der ich nur die leeren, ungebundenen Controls meines Data-Templates bearbeiten kann. Wenn wir allerdings die Listbox ausgewählt haben und gehen über das Menü oder Kontextmenü, ist in dem Fall egal, auf Edit Additional Templates und hier auf Edit Generated Items und sagen hier Edit Current. Dann kommen wir in einen anderen Edit-Mode. Dann kommen wir nämlich in einen Edit-Mode, in dem wir das Data-Template verändern, während es noch in der Listbox angezeigt wird. Also wir sehen noch die komplette Listbox und während noch Testdaten angebunden sind. Also wir sehen hier wirklich, wie es aussieht und können in dieser Ansicht nun das Data-Template editieren. Ist natürlich wesentlich angenehmer und entspannter, als das über die anderen beiden Wege zu tun. Und so ist man eigentlich schon wirklich direkt in der Editierung eines Styles oder eines Templates. Styles werden genauso auf demselben Wege aufgerufen zum Editieren. Also wenn ich einen Style für ein Objekt auswähle, zum Beispiel hier unseren Textblock nehme und kann ich hier Edit Style und dann haben wir hier genau dieselben Sachen. Also hier werden genau dieselben Dinge angebunden. Das ist der Standardweg, um Styles und Templates anzulegen oder auch zu editieren oder eben auch zuzuweisen, wenn es denn schon Styles oder Templates für diesen Typen gibt. Und nun können wir unser Data Template stylen, also das Styling unseres Data Templates verändern und sehen das Ganze wirklich in einer sehr komfortablen Live-Sicht. Also wenn wir hier zum Beispiel mal sagen, wir wechseln hier den Container. Grid. Das Ganze soll ein Grid sein. Unsere Textblöcke hier gruppieren wir in ein Stackpanel. Setzen sämtliche Attribute, die Blend vielleicht jetzt automatisch nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt hat, wieder zurück auf 0. Damit das Ganze so vom Layout her aussieht, dass in der linken Spalte des Templates das Bild erscheint und rechts daneben die Texte, nehmen wir das Grid, setzen die Breite und die Höhe zurück auf Autowerte und öffnen hier die erweiterten Properties bei Layout und legen über Column Definitions zwei Columns an. Die eine setzen wir auf Auto, da kommt das Bild rein und wir machen uns noch eine zweite Column mit einem Star, indem wir die ganzen restlichen Angaben zeigen wollen. Das Image bekommt die Row 0, das passt. Und wir haben hier eben ein Stack Panel, dem wir die Column 1 geben. Und somit wandert das Ganze automatisch eine Spalte weiter. Gut, das Image kann man jetzt noch, es hat hier eine Margin von Blend bekommen und eine feste Breite. Die feste Breite können wir lassen, die ist okay. Und die Margin, die können wir vielleicht auf 30 setzen. Genau. Und ja, was können wir noch machen, damit unser Data Template ein bisschen mehr Form bekommt? Wir können Margins für das Stack Panel setzen, damit das Ganze nicht so ans Bild gedrückt aussieht, beziehungsweise nach unten gedrückt aussieht. Können wir eine Margin von, was machen wir am Grid? Am generellen Grid. Wir geben dem generellen Grid eine Margin 20 nach unten, damit sich das Ganze ein bisschen absetzt. So, die ID, das ist dieser Textblock hier, würde ich in dieser Ansicht vielleicht jetzt nicht erwarten, deswegen löschen. Und den Absender der Nachricht 1 nach oben. Gut, den Absender der Nachricht ist vielleicht die beim Posteingang mit die wichtigste Information. Von wem habe ich diese Nachricht bekommen? Das Ganze können wir etwas größer darstellen. Hat eine feste Höhe von 27, das nehmen wir raus. Jawohl, sieht das Ganze schon viel besser aus. Und man sieht das Ganze wirklich nicht nur, und das ist wirklich sehr hilfreich. Nehmen wir erst nochmal noch den Textblock für den Nachrichtentext. Da setzen wir die Höhe auch auf Auto und gehen hier in die Absatz-Properties des Textes, wählen hier die Additional-Angaben aus, und also die Additional-Properties, und wählen hier den Wrap aus. Jawohl, sieht gut aus. Und jetzt können wir vielleicht noch das Ganze, die E-Mail-Adresse als Subheader vielleicht noch ein bisschen an die anderen Informationen ranziehen, dass das ein bisschen kompakter steht. Bei minus 10, eine Margin von minus 10 nach unten. So, jetzt steht das Ganze schon recht kompakt. Eine Stärke dieser Ansicht ist natürlich jetzt, dass wir nicht nur ein Data Template bzw. einen Datensatz im Data Template visualisiert bekommen und somit uns anzeigen lassen können, wie das Data Template mit diesen Daten aussieht, sondern wir können auch das Data Template wirklich in der Liste betrachten, wenn ein Datensatz mehrere Male hintereinander angezeigt wird. Das ist gerade bei der Gestaltung mit Farben oder Formen oder Abständen wirklich sehr, sehr hilfreich. Da man hier, es ist ja oft so, dass Dinge im Einzelnen wirklich sehr gut aussehen, aber im Gesamten dann überladen wirken oder eben nicht optimal gewählt. Und genau diese Ansicht ermöglicht uns, Resultate wirklich im Gesamten betrachten zu können. Ja, nachdem wir unser Data Template jetzt ein bisschen in Form gebracht haben, kommen wir noch zu einem anderen sehr schönen Thema beim Stylen. Wenn wir davon ausgehen und sagen, wir möchten in unseren Texten ein paar Farbakzente setzen, dann haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, jawohl, wir stellen hier eine Farbe ein, wie zum Beispiel Rot. Und wenn wir das gemacht haben, dann gibt es hinter unserem Foreground Brush, den wir gerade erstellt haben, also einen Solid Color Brush in der Farbe Rot, haben wir uns jetzt gerade erstellt. Und wenn wir hier auf den Dot klicken, können wir den Punkt Convert to New Resource auswählen. Wenn wir das machen, dann wird das Ganze als eine Brush Resource definiert, der wir einen Namen geben können. Highlight Header Brush zum Beispiel. Und das Ganze können wir in Resource Dictionaries anlegen, die wir selbst erstellen. Also wenn wir ein Resource Dictionary erstellen wollen, indem wir zum Beispiel alle Farben und Schriftarten, also alles, was in irgendeiner Form in Corporate Design geht, das ich vielleicht auch in anderen Projekten weiterverwenden will, ist das genau hier der Punkt, sowas anzulegen. Oder ich kann das Ganze auch wirklich in der Ressourcenverwaltung meines Dokuments oder auch vielleicht des Controls, also ich kann es auch direkt an die Ressource direkt an das Control klemmen, für die ich diese Ressource erstelle, den Textblock, den wir jetzt zum Beispiel editieren. Ich nehme jetzt hier mal die Phone Page, speichere das hier ab, klicke auf OK. Ja genau, und ich kann es natürlich auch in Application speichern. Dann wird das Ganze in der App XAML hinterlegt, also in der Ressourcenverwaltung der App XAML, und ist dann auch in der kompletten Applikation auffindbar. Wenn wir es jetzt hier in Phone Application Page speichern, finden wir das Ganze oder ist das Ganze auch wirklich nur, ist der Zugriff auf diese Ressource nur in der Phone Application Page möglich. Oder speichern wir das Ganze doch mal in Application, haben wir es global auch für andere Pages unserer App. Drücke auf OK. Und dann sehen wir hier, geht hier bei den Brushes eine neue Registerkarte auf Brush Resources. Und wir sehen hier unsere Local Brush Resources und hier eben den Brush, den wir angelegt haben. Das Ganze kann ich jetzt hier zum Beispiel auch für den Subtitle tun, den wir hier erstellt haben mit der E-Mail-Adresse des Empfängers. Leicht gräulich. Wieder konvertieren. Subtitle Brush in Application. Und dann drücken wir OK. Und hier sehen wir jetzt den Subtitle Brush, den wir angelegt haben. Wir können auf diese Ressourcen, aber auch hier über Resources zugreifen. Wenn wir hier die AppXAML aufklappen, dann sehen wir hier unsere beiden Brushes, die wir angelegt haben. Dieses Speichern von Farbressourcen, Brushressourcen, Corporate Design Ressourcen bieten in Blend erweiterte Möglichkeiten, die Styling wirklich sehr schnell und sehr effizient machen. Wenn wir aus dem Data Template herausspringen mit Return Scope to Phone Application Page und wechseln wieder zurück in die Phone Application Page hier, möchte ich zeigen, wie das Arbeiten mit der Resources-Lasche in Blend wirklich einen Boost geben kann beim Stylen. Dafür möchte ich in Layout Root ein Stack Panel einfügen, ein zusätzliches. Und dieses Stack Panel bekommt eine dynamische Breite und es soll sich über eine Row erstrecken. So. Und in dieses Stack Panel fügen wir jetzt noch zwei Textblöcke ein. Also einen Textblock, der da heißt Inbox. Und dann fügen wir in dieses Stack-Panel noch einen Textblock ein, der da vielleicht heißt Posteingang. Okay. Oh, Stack-Panel, genau, die Breite auf Stretch. Und jetzt haben wir hier einen Textblock mit Inbox. Der hat hier allerdings, ich habe hier einmal zu viel Return gedrückt. So, den holen wir rauf und den Textblock Posteingang, hier genau das gleiche, den möchten wir ein bisschen größer darstellen, wählen wir vielleicht auch 36 als Schriftgröße. Und was ich nun meine, Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die bestehenden Ressourcen, die wir angelegt haben, also wirklich diese zwei Brushes, hier auch für die Überschrift zu verwenden. Den Posteingang und ziehen den noch ein bisschen nach oben. -10. Genau. Wenn wir nun den Brush des Posteingangs auf unseren Highlight-Header-Brush setzen, also wir binden diese Ressource an unseren Posteingang-Überschrift, und das Ganze tun wir jetzt auch hier mit der Inbox und setzen das Ganze hier auf die Brush-Resource unseres Subtitles. Dann sieht das Ganze schon sehr ähnlich aus und nun haben wir in Blend die komfortable Möglichkeit, über die Lasche Resources im Flug, wenn ich hier den Brush öffne. Im Flug können wir nun die Farbe des Brushes verändern in der Ressource, was dazu führt, dass sich die Farbe automatisch überall anpasst, wo sie verwendet wird. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir nicht diese Farbanpassungen in den Data Templates direkt machen müssen. Also wir müssen nicht direkt in die Data Templates springen und hier irgendwas verändern. Und wir müssen auch nicht das Ganze hier oben dann außerhalb des Data Templates nochmal machen. Ich meine, das ist ja wirklich auch der Sinn von solchen Ressourcen. Aber das richtig Coole ist, dass wir dafür auch nicht in irgendeinen separaten Ressourcen-Editor abbiegen müssen, indem wir die Farbe einstellen und dann zurückspringen müssen und uns das im Gesamten angucken müssen, sondern wir können es hier wirklich direkt im Flug machen mit so einem Tool-Window, das hier sich öffnet, und sehen das Resultat sofort, wirklich sofort über die komplette Phone-Page, über unsere komplette View, die diese Ressourcen an irgendeiner beliebigen Stelle verwendet. Ja, und somit haben wir auch schon alle wichtigen Dinge gesehen, die man in Blend beachten und wissen muss, um wirklich effektiv zu stylen. Effektiv mit Data Templates, Styles und auch mit den Ressourcen zu arbeiten. Eine weitere große Stärke von Blend ist das Animieren von Content. Die Animation unserer XAML-App, in dem Fall unserer Windows Phone-App. Und um ein besseres Verständnis zu bekommen, wie das Ganze in Blend, beziehungsweise wie Animationen generell in XAML funktionieren, machen wir kurz einen kleinen Ausflug in die Theorie. Nachdem wir das Styling in Blend unter die Lupe genommen haben, widmen wir uns einem weiteren Blend-Heimspiel, nämlich dem Erstellen und Bearbeiten von Animationen. Und dabei ist wichtig, wir reden zwar meistens von einer Animation oder Animationen, doch eigentlich geht es hier um Regiebücher, also um Regieanweisungen, die meistens mehrere unterschiedliche Animationen beinhalten. Und dabei reden wir von den sogenannten Storyboards. Storyboards haben in XAML zwei unterschiedliche Aufgaben. Zum einen beinhaltet das Storyboard die Definition einer bestimmten Eigenschaft eines Objekts. Zum anderen wird auf einem Zeitstrahl geplant, wann welche beinhaltete Definition eintreten soll. Also legen wir in einem Storyboard zum Beispiel fest, dass für unsere Windows Phone Application zwei Textblöcke unsichtbar sind, die eingeblendet werden sollen, und wir einige Tiles haben, die anfangs verformt und gedreht in die View purzeln und am Ende in der richtigen Ausrichtung und Position landen sollen. Für jedes betroffene Element wird dann auf diesem Storyboard jeweils eine Animation definiert, die das Verändern der gewünschten Eigenschaft vornimmt. Über die Timeline des Storyboards wird genau die zeitliche Abfolge dafür, also Start und Ende und somit auch die Dauer einer Animation, festgelegt. Für das Setzen von Start und Ende werden sogenannte Keyframes gesetzt. Auf der Timeline entstehen so zwei Schlüsselbilder, in denen die Werte für eine Eigenschaft gespeichert sind. So ist ganz klar, welcher Wert beim Starten einer Animation anliegt und welcher Wert in welcher Zeit erreicht werden soll. Die Zeit, die zur Verfügung steht, wird somit genutzt, um den Wert linear zu erreichen, sofern keine Algorithmen genutzt werden, um die starre lineare Verarbeitung organischer zu gestalten.
Um das Ganze, über das wir jetzt gesprochen haben, praktisch im Blend erleben zu können, werden wir in einem Beispiel einen animierten Progress Ring bauen. Dafür habe ich ein leeres Windows Phone Projekt erstellt, habe die Titelleiste dementsprechend nur benannt und habe im Content Panel, das das Template automatisch anlegt, ein Stack Panel eingefügt und darin ist ein Grid. Und in diesem Grid befinden sich zwei Arc-Elemente, die finden sich in dieser Library Expression Drawing. Das sind diese Vector Shape Objekte, über die wir schon in dem Modul 2 gesprochen haben. Und davon habe ich zwei in dieses Grid eingefügt. Beide Arcs haben eine Höhe und eine Breite von 400 Pixeln bekommen, wobei der Backshape, also der Hintergrund unseres Progress Rings, einen Endangle von 360 hat und einen Startangle von 0. Das sorgt dafür, dass der graue Ring komplett geschlossen ist. Beim Front Shape ist es so, dass ich hier einen Startangle bei 0 habe und hier einen Endangle bei 90, wobei wir mit diesem Endangle später noch, den werden wir noch dynamisch gestalten. Beide Ringe haben eine Arc Thickness von 100, also wirklich diese Breite des Rings hier ist gleich, denn sie sollen auch wirklich gleich übereinander liegen. In diesem Control Stack liegt auch noch ein Slider und dieser Slider soll den Fortschritt simulieren. Da wir aktuell nicht wirklich irgendwelche Operationen tun, sondern wirklich nur diesen Progress Ring bauen, ist der Slider eine sehr gute Möglichkeit, den Wert im Flug verändern zu können. Genau, und damit wir diesen Slider auch benutzen können, markieren wir hier den Front Shape als allererstes und gehen hier auf End Angle und binden mit Bind to Element dieses Property an unseren Slider und hier eben an das Feld Value. Und unser Slider setzt jetzt eben diesen N-Angle auf 5, da wir beim Slider definiert haben, der maximale Wert ist 360, der minimale Wert sind 5, also das sind eben die Gradzahlen des Winkels. 5 Grad einfach, damit man auch immer, auch in der kleinsten Stufe, den Wert sieht. Wenn wir jetzt also hier im Slider den Value verändern, dann sehen wir auch, dass sich unser Front Shape verändert. Das passt so. Bevor wir jetzt das Animieren anfangen, wandeln wir dieses Control Stack, das alle unsere Elemente für unsere Animation verwendet, für unseren Progress Ring, wandeln wir um in ein User Control, damit wir diese Elemente losgelöst von unserer Page haben und so dieses Control auch allgemeingültiger in unserer Phone Application wird. Geben dem Namen Progress Ring hier auf OK und somit landen wir in einer separaten Edit-Sicht für den Animated Progress Ring. Blend gibt dem Ganzen erstmal defaultmäßig beim Umwandeln an User Control einen anderen Background Brush, den möchten wir nicht. Wir brauchen hier keinen Background Brush, weil die Mainpage einen Background Brush hat. Und nun können wir das Ganze animieren. Wie wir im ersten Modul schon gesehen haben, funktionieren bzw. sind die Storyboards, die Definition der Storyboards hier bei Objects und Timeline zu finden. Wir können hier mit Objects und Timeline mit Klick auf dieses Plus und New ein neues Storyboard erstellen. Progress. Wenn wir hier auf OK drücken, dann öffnet sich hier der Timeline-Editor. Die Fensteranordnung ist aktuell für das Animieren, da wir hier wirklich nicht sehr viel Platz haben, eher nicht optimal. Deswegen gehen wir hier auf Window, Workspace und wählen hier Animation, was dazu führt, dass die Fenster umgeordnet werden und ich jetzt in Objects und Timeline wesentlich mehr Platz für den Zeitstrahl habe, für unsere Timeline. Okay, wir möchten also nun unseren Front Shape, also bei den Shapes, unseren Front Shape, den möchten wir drehen um seine eigene Achse. Das Ganze erreichen wir erstmal grundsätzlich über die Properties von Transform. Hier wählen wir Transform und hier gibt es Rotate. Und um das Ganze jetzt zu animieren, brauchen wir genau zwei Angaben für diese Veränderung des Transform Properties, also dieses Angle Transform Property. Nämlich, wir brauchen den Startwinkel, wir brauchen einen Endwinkel und das Ganze wirklich in Keyframes, wann das Ganze passieren soll oder wann der Zustand eingetreten sein soll und somit und damit wird dann Blend bzw. XAML für die Animation die Zeit, die dafür zur Verfügung steht, berechnen und die Animation vornehmen. Keyframes können über zwei unterschiedliche Wege erstellt werden. Entweder ich markiere auf meinem Zeitstrahl die Stelle, wo ich dieses Keyframe einfügen möchte und klicke hier oben auf Record Keyframe. Das ist die eine Möglichkeit. Dann wird ein Schlüsselbild erstellt mit allen Properties, so wie sie aktuell in diesem Urzustand gesetzt sind. Oder ich kann meinen Cursor auf der Timeline dahin stellen, wo ich einen Keyframe einfügen möchte und ändere dann einfach das Property. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier direkt sagen, wir möchten loslaufen beim Winkel minus 360 Grad, dann bekommen wir hier ein Keyframe eingesetzt, ein Schlüsselfeld. Und in diesem Schlüsselfeld ist der Startwert minus 360 definiert. Wenn wir jetzt sagen, nach 2 Sekunden möchten wir auf dem Winkel 0 zurück sein, das wäre dann quasi eine Umdrehung, und ändern dieses Property an der beliebigen, also an der gewünschten Stelle auf dem Zeitstrahl, wird der zweite Keyframe eingefügt. Und man sieht jetzt hier an diesem Balken, wir haben jetzt hier eine Verbindung von diesem Keyframe, also von minus 360 zu 0. Und wenn wir das Ganze jetzt mit dem Cursor, wenn wir den irgendwo mal in der Mitte dieses Blocks parken, dann sehen wir, dass es sich dreht. Wir können uns das Ganze jetzt auch im Fluss anschauen. Ich gehe zurück auf die Stelle 0 und drücke hier im Storyboard Player Play und wir sehen, der Ring dreht sich. Es wird jetzt die Zeit von 2 Sekunden genutzt, um in einer linearen Geschwindigkeit diesen Shape zu drehen. Wenn wir uns nochmal das Beispiel angucken, das fertige Beispiel angucken im Emulator, dann sehen wir, diese Animation verhält sich anders. Sie sieht dynamischer aus und bewegt sich irgendwie organischer. Das liegt daran, dass es für Animationen in XAML Optionen gibt, um dieses lineare Verhalten zu beeinflussen, damit dieses Ganze organischer wirkt und nicht so linear langweilig. Und hier gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu setzen. In allen Varianten muss das letzte Keyframe, also das Keyframe, das erreicht werden will, muss erst markiert werden. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, ein Easing zu setzen. Und dieses Easing ermöglicht mir entweder eine Verhaltenskurve, die hier linear ist, selbst zu editieren, indem ich mit den Endpunkten arbeite. Wenn ich jetzt hier mal Play drücken, dann sehen wir, es bremst nach hinten. Also wir haben hier einen Geschwindigkeitsanstieg, der dann nach hinten abfällt und hier langsamer wird. Das kann ich setzen. Ich kann auch sagen, wir möchten langsam beginnen, in der Mitte schnell werden und am Ende wieder langsam werden. Upp. Ja, das Ganze lässt sich somit also händisch auch zeichnen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, auf Easing Functions zurückzugreifen. Und diese Easing Functions sind vordefinierte Verhaltenskurven, die wir gerade bei Keyspline selbst gemalt haben. Und hier gibt es eben schon fertige Modelle,
Also wenn ich hier zum Beispiel Quintic in Out, das ist das, was wir gerade gemalt haben, auswähle, dann nur nicht so steil, wie wir es gerade gemacht haben, dann verhält sich diese Umrundung eher organisch. Sie kippt langsam in die Mitte nach unten und am tiefsten Punkt, also quasi wenn unser Shape Schwung hat, wird das schneller und nach oben hin wieder langsamer. Ja, das ist, wir haben jetzt von einem Objekt, und das sieht man hier, wenn man dieses Front Shape aufklappt, wir haben jetzt von einem Objekt, nämlich von unserem Front Shape, ein Property geändert auf unserer Timeline. Das Ganze lässt sich jetzt eben auch kombinieren mit anderen Objekten und anderen Attributen. Also ich kann jetzt eben auf unserem Storyboard eine zweite Animation erstellen. Das war jetzt eine Animation. Und jetzt können wir noch eine zweite Animation erstellen und können sagen, okay, wir möchten, dass sich die Hintergrundfarbe ändert. Dieses Backshapes, dass dieser Backshape pulsiert. Dafür setzen wir hier ein leeres Keyframe, denn am Anfang möchten wir, also im ersten Keyframe, von dem wir starten, möchten wir noch nichts verändern. Und nach einer Sekunde möchten wir, dass die Füllfarbe etwas dunkler ist. Wirklich nicht viel. Es soll wirklich nur pulsieren. So. Das zweite Keyframe wird gesetzt. Der Block wird gesetzt und es wird jetzt die Zeit berechnet, in der, man sieht es hier, das Ganze dann dunkler wird. Und am Ende unserer Sequenz, also in dem Fall hier nach 2 Sekunden, möchten wir wieder auf die Ursprungsfarbe zurück. Da wir jetzt nicht sehr sauber gearbeitet haben und keine Background Brush Resource haben, die wir einfach wieder setzen können, haben wir jetzt das Problem, dass wir hier den Wert eigentlich abschreiben müssen, um ihn wieder zu setzen, beziehungsweise hier im Slider genau zu finden, und das ist ziemlich lästig. Dafür haben wir die Möglichkeit, Keyframes, wenn man die mit der rechten Maustaste anklickt, Copy und Cutten zu können. Wir können sie auch deleten, und wenn ich die hier kopiere, dieses Keyframe, und füge es auf der Stelle 2 wieder ein, das geht mit Steuerung V zum Beispiel, so sollte es. Jetzt Steuerung V, dann bekomme ich eine Kopie dieses Keyframes und somit auch die richtige Hintergrundfarbe, nämlich die vom Start. Und wenn wir uns das jetzt mal auf dem Storyboard Player angucken, dann sehen wir diesen Ring pulsieren. Wenn wir jetzt Play drücken und diese Animation, also diese Ansammlung von Animationen, dieses Storyboard laufen lassen, fällt uns auf, dass es genau einmal läuft und nach 2 Sekunden stoppt. Das ist, wenn wir uns das Beispiel angucken, natürlich eher suboptimal, da diese Animation eine durchgehende Animation sein soll, nämlich so lange, wie wir hier Progress haben. Oder solange wir wirklich in unserer Anwendung irgendwas tun und Progress anzeigen müssen. Dafür gibt es in Blend die Möglichkeit, oder überhaupt für diese Storyboards die Möglichkeit, einzustellen, wie das Laufzeitverhalten des ganzen Storyboards sein soll. Dafür markieren wir hier in Objects and Timeline die Animation. Und dann bekommen wir auf der rechten Seite in den Properties des Storyboards Common angeboten. Und bei Common habe ich zum einen die Möglichkeit zu sagen, ich möchte Auto-Reverse aktivieren. Das würde bedeuten, die Animation läuft einmal komplett so von vorne nach hinten durch, wie wir sie definiert haben, und würde dann rückwärts wieder zurücklaufen, also die Animation rückwärts abspielen. Und was ich auch einstellen kann, ich kann sagen, wie oft ich sie wiederholen möchte. Ich möchte sie einmal wiederholen, zweimal, dreimal oder eben auch forever. Also ich möchte wirklich sagen, dieses Storyboard soll durchlaufen, bis ich in irgendeiner Form programmatisch eingreife. Also setzen wir diese Animation auf forever. Und verlassen das Storyboard, also wenn ich hier auf Close Storyboard gehe, kommen wir wieder zurück in unser User Control. Und wenn wir nun auf die Main Page gehen,
Sehen wir hier, element is already the child of another element. Diese Meldung können wir ignorieren und das ganze Projekt einmal bauen. Dann verschwindet auch die Meldung. Gut. Stoppen wir mal den Emulator mit dem Sample und starten unser frisch gebautes Sample. Dann wird uns jetzt gleich was auffallen, was nicht so schön ist. Nämlich, wir haben jetzt eine Animation erstellt in unserem User Control, haben das User Control auf unserer Main Page. Allerdings läuft hier nichts, denn wir haben unsere Animation noch nicht gestartet. Wir haben lediglich nur dieses Storyboard erstellt. Und damit wir diese Animation zum Laufen bekommen, wechseln wir zurück in unser User Control, wechseln zurück in die Workspace-Ansicht für Design, da wir jetzt eben mit dem Anlegen des Storyboards fertig sind. Und nun brauchen wir noch einen Mechanismus, der das Storyboard startet. Und dafür gibt es ein wunderschönes Behavior. Und dieses Behavior heißt Control Storyboard Action. Und wenn wir dieses Control Storyboard Action mit Drag and Drop auf unser User Control in Objects und Timeline ziehen, haben wir die Möglichkeit, über die Properties dieses Behaviors zu sagen, wir möchten auf den Event reagieren, loaded, also wenn unser User Control geladen ist. Und wenn das geladen ist, dann möchten wir ein Storyboard abspielen mit Play. Und das Storyboard ist Animate Progress, unser Storyboard, das wir erstellt haben. Gut, starten wir das Projekt nochmal. Ja. Wird unsere Animation nun gestartet, sobald unser User Control auf der Main Page geladen ist. Und wenn wir nun den Slider bewegen, sehen wir auch das Zusammenspiel aus dynamischen Properties über Data Binding und starren festgelegten Animationen. Das eine schließt das andere nicht aus. Also wir können hier mit dem Slider sehr schön ein Verändern des Progress Rings anzeigen, während die Animation unbeeindruckt weiterläuft und so funktioniert, wie sie soll. Ja, wie wir eben gesehen haben, werden Storyboards für einen bestimmten Zweck erstellt und danach in die UI-Strategie der App eingebunden, indem man sie im richtigen Moment auslöst und sie sich dann so verhalten, wie es von uns definiert wird. Wie zum Beispiel das Ausführen unserer Animation in Schleife. Wenn man jetzt mal kurz drüber nachdenkt, wo einem bei Windows Phone Apps oder auch Windows Store Apps Animationen begegnen, jetzt natürlich abgesehen von Games oder von extrem grafischen Apps, sind es doch meistens die Übergänge. Also die Momente, wo wir von einer Sicht in die andere navigieren oder durch unsere Interaktion mehr oder weniger Funktionalität an der Oberfläche angeboten wird. Es sind auch nie die fancy flippigen Animationen. Also weniger ist hier oft mehr. Und auch finden wir oft animierte Controls vor, wenn es darum geht, nachträglich Controls auf einer Page anzuzeigen oder zu verbergen. Wie zum Beispiel einen Busy Indicator, unserem Progress Ring, also einer Ladeanimation oder einem Splash Screen. Gerade bei diesen beiden Beispielen ist es schwierig, ein sauberes Vorgehen zu implementieren. Wie setzen wir die Sichtbarkeitsproperties am besten? Wie verknüpfen wir das Setzen von Properties mit dem Animieren auf Storyboards? In Xamarin gibt es dafür die sogenannten States. States ermöglichen uns, für eine View unterschiedliche Zustände zu definieren. Im sogenannten Base State, also der State, der immer verfügbar ist, werden alle Controls der View definiert. Von diesem Base State können nun weitere States abgeleitet und mit einem eindeutigen Schlüssel benannt werden und für ihren Zustand customized und angepasst werden. Die Werte der Properties für die Controls in einem State sind dann auch nur in diesem State gültig. Und die States in Blend finden wir unter
Window und hier Window und hier States. Und wenn wir States öffnen, finden wir hier erstmal ein leeres Fenster vor. Der Base State, von dem ich gerade gesprochen habe, der immer da ist, ist automatisch definiert durch das, was wir bei Objects und Timeline hinterlegt haben. Das ist automatisch der Base State. Dieser Base State wird auch dann später in States hier aufgeführt, aber erst dann, wenn wir den ersten Ableger des Base States erstellen. Bevor wir nun in unserem Beispiel einen State erstellen, einen Customized State, wollen wir unsere Oberfläche erst um ein paar Elemente erweitern. Denn wir möchten, dass es zwei weitere Buttons gibt, und zwar einen Start Animation, einen End Animation. Und der Start Animation soll dafür sorgen, dass der Progress Ring erst in die View kommt, nachdem wir den Knopf gedrückt haben, und mit End Animation wollen wir diesen Progress Ring wieder verschwinden lassen. Dafür markieren wir unser Layout Route, beziehungsweise unser Content Panel, und fügen hier zwei Buttons ein. Also hier einen Button für Start Animation und einen Button für End Animation. Jawohl. Und diese Buttons möchten wir am unteren Rand einfügen des Grids. Jawohl. Und diese beiden Buttons sollen eben dafür sorgen, dass der Progress Ring im richtigen Moment erscheint und verschwindet. So, wir haben jetzt nun im Base State auf unserer Basis alle Elemente definiert, die wir in dieser View brauchen. Um jetzt zu regeln, wann was sichtbar ist, legen wir hier eine neue State Group an. Und in dieser Gruppe können wir nun States definieren. Was jetzt hier schon passiert ist, man sieht hier schon, wir haben hier oben jetzt diesen Base State erhalten. Das ist quasi jetzt alles das, was hier unten so definiert ist, wie es in Objects und Timeline hinterlegt ist. Und in Progress States können wir nun hier über Add State neue States anlegen. Und hier definieren wir einen State Progress On, und wir definieren noch einen State Progress Off. Und wir können nun in diesen beiden States unterschiedliche Zustände definieren, also was in diesen States gesehen werden soll, wenn die aktiv sind. Bei Progress Off möchten wir nur den Start Animation Knopf sehen und unsere Überschriften. Und bei Progress On soll der Start Animation Knopf verschwinden und unser Progress Ring und End Animation sichtbar sein. Dieses erreichen wir, indem wir wie auf den Storyboards für die Animations unsere Werte setzen, denn ich schalte hier nochmal um den Workspace nach Animation. Für jeden State gibt es dann ein Storyboard. Also wir haben hier Progress Off gewählt und bekommen hier jetzt eben dieselbe Sicht, wie wenn wir unser Storyboard, unsere Animation editieren, denn für jeden State gibt es ein eigenes Storyboard. Und auf diesem Storyboard können wir nun definieren, was wir sehen wollen. Also wenn wir hier jetzt bei Animated Progress Ring sagen, hier möchten wir die Opacity auf 0, dann können wir den Progress Ring schon mal nicht mehr sehen. Und beim Knopf, dem End Animation, machen wir es genauso, sagen hier Opacity ist 0. Und somit ist hier nur die Überschrift und unser Start Animation Knopf sichtbar. Bei Progress On wollen wir es genau andersrum. Bei Progress On möchten wir, dass der Start Animation Knopf nicht sichtbar ist. Allerdings gerne animiert. Das bedeutet, wir fügen, wie wir es auch schon bei unserer ersten Animation gemacht haben, hier ein Keyframe ein, bei dem alle Properties gleich bleiben sollen, und sagen, nach 0,6 Sekunden möchten wir, dass der Knopf
erstens verschwunden ist und zweitens soll er sich wegbewegen. Und zwar möchten wir den Knopf nach rechts aus dem Bild verschoben haben. Also gehen wir hier mal ein 600 Pixel und dann ist er aus der View verschwunden. Und wenn wir das jetzt abspielen, verschwindet unser Knopf. Genau. Und dafür möchten wir den Progress Ring und auch unseren End Animation Button, diese zwei Sachen sollen von nicht sichtbar nach sichtbar. Also wir möchten nach 600 Millisekunden möchten wir alles in der View sehen und wir möchten, dass diese Elemente von links eingeflogen kommen. Genau. Wir können dem Ganzen jetzt auch hier wieder Easing-Funktionen mitgeben. Und haben so jetzt eine Einflugsanimation für den State Progress On. Ja, und bis jetzt alles noch gleich wie bei den Storyboards von Animationen, die wir wirklich auf der Objects and Timeline über Animations definieren. Der Unterschied ist jetzt, dass es einen Visual State Manager gibt, der in der Lage ist, diese States zu schalten und zu verwalten. Dafür wechseln wir in die Ansicht Design zurück, der Übersicht halber. Und hier finden wir jetzt unseren Base State vor, den wir aktivieren. Und wenn wir auf dem Base State, wo wir alle Elemente wieder zur Verfügung gestellt bekommen, die Asset Library aufrufen und hier die Behaviors auswählen, gibt es einen Behavior, der heißt GoToStateAction. Und GoToStateAction auf unseren Button StartAnimation gelegt, ist in der Lage, über die Properties dann einen State aufzurufen, den wir definiert haben. Und das wäre in dem Fall Progress On. Und das können wir auch für unseren Knopf End Animation hinterlegen. Go to State, auf den End Animation Button und hier Progress Off. Und wenn wir uns unser neues Sample angucken, werden wir noch nicht das Resultat sehen, das wir sehen wollen, denn wir haben aktuell noch nicht definiert, dass unsere Windows Phone Application vom Start weg in dem State Progress Off starten soll. Also wir sehen hier unseren Base State. Deswegen fügen wir noch einen Behavior Go to State in unserem, also auf unserem Phone Application Page Objekt ein. Auf Layout Root ein und wenn Layout Root geladen ist, dann sagen wir hier, wir möchten Progress Off sehen. Und dieser Aufruf, also dieser Behavior, sorgt jetzt dafür, dass beim Starten unseres Layout Routes unser State Progress Off gesetzt wird
als Start und wir sehen erstmal noch keine Animation. Erst wenn wir sagen Start Animation, bekommen wir hier unsere Animation angeboten, also unseren State, in dem wir unseren Progress String sehen. Mit End Animation beenden wir diesen State und springen wieder zurück in Progress Off. Ein großer Vorteil, mit States zu arbeiten, anstatt mit Animationen, ist, dass der Visual State Manager auch so ganz klar zurückgeben kann über den Namen, den wir hier vergeben haben, in welchem Zustand sich unsere Oberfläche befindet. Das kann auch programmatisch abgefragt werden und dann dementsprechend auch reagiert werden und Operationen vorgenommen werden. Und was States auch wahnsinnig mächtig macht, ist die Möglichkeit für den Übergang von einem State in den anderen unterschiedliche Storyboards abzuspielen, je nachdem, von welchem State ein State aufgerufen wird. Also wenn wir zum Beispiel unseren Progress Off State uns angucken, hier haben wir definiert, wir möchten einfach die Opacities für diese beiden Controls auf 0 zurückdrehen, dass man sie einfach nicht sieht. Das ist ein Verhalten, das wir sehen wollen, wenn wir die Animation starten, also wenn wir quasi vom Base State in diesen Progress Off State gehen. Danach starten wir vielleicht irgendwann mal eine Animation, entweder durch einen Knopf oder in einem Real-Life-Szenario wird das sicherlich nicht durch einen Knopf ausgelöst, sondern durch irgendeine Operation, also durch eine Ladeoperation. Und wenn dieser Progress Ring danach wieder verschwindet, würden wir in den Wechsel zurück Richtung nach Progress Off nicht einfach hier diese Werte setzen wollen, sondern wir würden erwarten, dass wir die Animation rückwärts sehen, die wir gesehen haben, als der Progress Ring ins Bild geflogen kam, also ins eingeblendet wurde. Und genau das kann man bei den States definieren. Es gibt bei den States hier die Möglichkeit, mit AddTransition zu sagen, ich möchte, wenn ich, der Stern ist der Base State, wenn ich vom Base State nach Progress Off gehe, ein anderes Storyboard definieren, als wenn ich von Progress Off nach Progress On gehe. Also, oder aber ich möchte hier oben definieren, dass ich, wenn ich von Progress On, also wenn ich dann, wo man den Progress Ring sieht, zurück in unsere Sicht will, die wir jetzt gerade hier haben, soll eben die Animation rückwärts laufen, die wir bei dem Einblenden des Rings gesehen haben. Und das kann ich auf separaten Storyboards definieren. Und das richtig Coole ist, dass der Visual State Manager dann automatisch das richtige Storyboard verwendet, abhängig davon, in welchem State er gerade ist, wenn er einen State Progress Off zum Beispiel aufrufen soll. Also der Visual State Manager kann dann erkennen, sind wir gerade im Base State und ich rufe Progress Off auf oder bin ich im State Progress On, und je nachdem wird ein anderes Storyboard geladen. Und somit sind wir auch schon am Ende dieses umfangreichen vierten Moduls, in dem wir gesehen haben, wie Data- und Item-Templates definiert und gepflegt werden können. Für das Bearbeiten dieser Templates haben wir betrachtet, mit welchen Möglichkeiten Blend den Arbeitsschritt des Stylings unterstützt und wie diese Styles und Templates in Resource Dictionaries gespeichert und von dort aus höchst effektiv verarbeitet werden können. Aber nicht nur das Definieren von Styles und Templates, auch das Erstellen von beweglichem Content haben wir aufgezeigt. Das Definieren und Editieren von Animationen in Storyboards war Teil dieses Moduls, wie auch das Verwenden von States. Zum Abbilden unterschiedlicher UI-Zustände mit der Möglichkeit, über Animationen zwischen diesen Zuständen zu wechseln. Mit dem Ende dieses vierten Moduls sind wir auch am Ende dieses Kurses angelangt. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich und ich wünsche Ihnen nun viel Erfolg bei Ihrer Entwicklung von Windows Phone Apps mit Blend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Kurs.